Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Das ist die Infosendung vom Dienstag, den 18. Februar. Schön, seid ihr dabei. Heute mit diesen Themen. 2022 gab es einen Konzertabbruch in der Brasserie Lorraine. Grund? Vorwurf der kulturellen Aneignung. Die junge SVP Schweiz zeigte die Genossenschaft Brasserie Lorraine wegen Rassendiskriminierung an.
Der jungen SVP ging es offensichtlich nur um einen politischen Schauprozess, weil ihnen die Antirassismusstrafnorm schon lange ein Dorn im Auge ist. Sie schaffen damit nur Arbeit für die Strafverfolgungsbehörden, für ihre Medienaufmerksamkeit. Ich finde dieses Vorgehen polemisch.
Das sagt Nora Ries von Human Rights Watch. Worum es bei dieser Anzeige genau ging und was das mit der Rassismusdebatte in der Schweiz zu tun hat, darüber mehr im zweiten Teil der Infosendung. Und wir schauen nach Kosovo. Noch steht die neue Regierung und das Parlament nicht. Die Stimmen werden noch immer ausgezählt. Eine Rolle dabei spielt auch die Diaspora.
2009 hat die Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen, das die Rententransfer in den Kosovo verunmöglicht hat. Es brauchte 10 Jahre Engagement von hier, von der Gewerkschaft Unia, von verschiedenen Aktivistinnen, bis ein neues Abkommen entstanden ist.
So Hilmigashi, der Politiker und Unia-Mitarbeiter, ist für die Wahlen in den Kosovo gereist. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Soweit der Ausblick auf die Sendung. Wir beginnen jetzt mit den Nachrichten des Tages. Wir blicken zuerst nach Saudi-Arabien. Dort treffen sich heute Vertreter der USA und Russlands zu Friedensgesprächen. Nur Bio hat die Details.
Wie der britische Guardian berichtet, trifft sich der US-amerikanische Außenminister Marco Rubio in der saudischen Hauptstadt Riad mit seinem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. Die Gespräche zielen auf eine mögliche Beendigung des Ukraine-Kriegs ab. Die Gespräche in Riad finden ohne Beteiligung der Ukraine und deren europäischen Verbündeten statt. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat bereits angekündigt, die Ukraine werde keine Vereinbarungen über die Ukraine akzeptieren, die ohne die Ukraine ausgearbeitet wurden. Gestern haben sich in Paris zudem mehrere europäische PolitikerInnen zu einem Sondergipfel getroffen. Eingeladen zu den informellen Gesprächen über die Ukraine hatte der französische Präsident Emmanuel Macron. Dabei ging es unter anderem um die Möglichkeit von europäischen Friedenstruppen in der Ukraine.
In den Libanon.
Im Süden Libanons hat gestern der Rückzug israelischer Truppen begonnen. Wie die libanesische Tageszeitung L'Orient Le Jour berichtet, sind zahlreiche BewohnerInnen wieder in ihre Dörfer zurückgekehrt. Außerdem hat die libanesische Armee in mehreren Dörfern wieder Stellung bezogen. An 5 strategischen Orten hält Israel noch immer Truppen stationiert. Der Rückzug ist Teil des Waffenstillstandsabkommens vom vergangenen November. Das Abkommen sieht vor, dass sich die israelischen Soldaten aus dem Südlibanon zurückziehen und die Hezbollah ihre Kämpfer und schweren Waffen nördlich des Litani-Flusses abziehen. Ende Januar hatten sich Libanon und Israel darauf geeinigt, die Deadline für den Abzug bis zum heutigen 18. Februar zu verlängern.
In der Türkei sind innerhalb von 5 Tagen rund 300 mutmaßliche PKK-Anhänger festgenommen worden.
Das berichtet der Deutschlandfunk. Demnach führten türkische Behörden in 51 Provinzen sowie in Ankara und Istanbul Razzien durch. Den Verhafteten wird vorgeworfen, PKK-Propaganda betrieben, die Gruppe finanziert, Mitglieder angeworben und an Straßenprotesten teilgenommen zu haben.
In die Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration, SEM, meldet weiterhin rückläufige Asylzahlen.
Insgesamt waren es im letzten Jahr 20.480 Gesuche von Asylsuchenden, die neu in die Schweiz eingereist sind. Ein Faktor für die Gesuchsentwicklung in Europa war der Rückgang der Asylmigration türkischer, afghanischer und syrischer Staatsangehöriger. Außerdem ging die Migration über das zentrale Mittelmeer um rund 60% zurück. Der Ukraine-Krieg hatte weiterhin keinen direkten Auswirkungen auf die Asylmigration in die Schweiz. Jedoch hat er zu einer Verschlechterung der Wirtschaftslage in vielen Herkunftsländern geführt und so zum anhaltenden hohen Abwanderungsdruck beigetragen. Bei den selbstständigen Ausreisen verzeichnet das SEM einen Rückgang von über 30%. Dieser Rückgang sei eine Folge der geringen Anzahl der freiwilligen Ausreisen von Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit. Die Schweiz hat im letzten Jahr 2.247 Personen ausgeschafft. Bei über 12.000 Personen habe man eine unkontrollierte Abreise registriert.
Nun Neuigkeiten aus der Schweizer Stahlindustrie.
Gestern haben Beschäftigte des Stahlwerks Emmenbrücke an der außerordentlichen Aktionärsversammlung von Swiss Steel Forderungen an die AktionärInnen gestellt. Sie sollen ihren Einfluss geltend machen, damit Swiss Steel eine klare Strategie für die Weiterführung der Stahlproduktion in Emmenbrücke vorlegt. Dies melden die Gewerkschaften Unia und Syna, der Kaufmännische Verband Schweiz und Angestellte Schweiz gestern Nachmittag per Medienmitteilung. AktivistInnen vom Klimastreik spannten auf dem Werkareal ein Transparent. Auf dem Transparent war zu lesen: Häfner muss bezahlen, keine Entlassung bei Steeltec. Zitat Ende. Der Klimastreik fordert die Rücknahme der 50 Entlassungen. Der Mehrheitsaktionär Martin Häfner wird kritisiert, weil er öffentlich bekannt gab, die Entlassungen zu unterstützen. Dies meldete der Klimastreik Schweiz per Medienmitteilung. Nach einem monatelangen Arbeitskampf der Swiss Steel-Tochter Steeltec in Emmenbrücke und der Stahl Gerlafingen beschloss das Parlament ein dringliches Gesetz zur finanziellen Unterstützung der Schweizer Stahlindustrie. Trotzdem hielt Swiss Steel an der Streichung von 130 Arbeitsplätzen und der Entlassung von 50 ArbeiterInnen fest.
Das Schaffhauser Obergericht hat eine Beschwerde im Fall Fabienne W. abgelehnt.
Dies berichtet unter anderem das Online-Portal Watson. Im Januar letzten Jahres hatte die Staatsanwaltschaft Schaffhausen die Einstellung des Vergewaltigungsverfahrens angeordnet. Die Staatsanwaltschaft begründet dies damit, dass eine Verurteilung unwahrscheinlich sei. Fabienne W. legte Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens ein. Das Obergericht hat die Beschwerde nun abgewiesen. Der Fall von Fabienne W. wurde im Mai 2024 bekannt durch einen Beitrag in der SRF-Rundschau. Im Fall geht es um Vergewaltigungsvorwürfe und um ein Video, auf dem zu sehen ist, wie Fabienne W. zusammengeschlagen wird. Mit dem Entscheid des Obergerichts ist die Sache nicht abgeschlossen. Die Beschwerde kann an die nächste Instanz weitergezogen werden. Ein weiteres Verfahren in dem Zusammenhang ist noch hängig. Fabienne W. wurde in der Wohnung eines Anwalts zusammengeschlagen, wie ein Video belegt. Über dieses Verfahren ist noch nichts Genaueres bekannt.
Und nur noch zwei Meldungen aus der Stadt Bern.
Florence Perli ist die neue Vizepräsidentin der FDP Stadt Bern. Das hat die Partei an ihrer gestrigen Hauptversammlung beschlossen. Zuvor war die bisherige Co-Präsidentin Chantal Perriard zurückgetreten. Die neue Vizepräsidentin Florence Perli hat im Herbst für den Berner Gemeinderat kandidiert. Weil es ihrer Listenverbindung mit den weiteren Mitte-Rechtsparteien nicht gelang, einen zweiten Sitz in der Stadtregierung zu ergattern, schaffte sie es nicht in den Gemeinderat. Auch ihre Wiederwahl in den Stadtrand verpasst Perli im Herbst. Wegen der Bauarbeiten am Hauptbahnhof wird der Stadtbach während rund 7 Monaten abgestellt. Das teilt der Gemeinderat heute mit. Im Rahmen des Projekts Zukunft Bahnhof Bern entsteht eine neue Personenunterführung. Dafür wird der Stadtbachkanal abgebrochen und neu gebaut. Während der Bauarbeiten wird der Stadtbach deshalb ab dem Untermattweg direkt in den Wohlensee geleitet. In dieser Zeit führt er in den einsehbaren Bereichen, etwa in der unteren Altstadt, kein Wasser. Während der Umleitung führt die Stadt Unterhaltsarbeiten am Bachgerinne durch. Die Bauarbeiten dauern vom 24. Februar bis Ende September.
Das waren die Nachrichten des Tages mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Ursi Grimm, Martin Schwarzwälder und Noah Bio. Und nun noch zu den Wetteraussichten. In der Nacht auf morgen Mittwoch erwarten uns Temperaturen von unter 0 Grad. Den Tag durch wird es bedeckt bis sonnig bei Höchstwerten von um die 6 Grad. In der Nacht auf Donnerstag liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei teilweise sonnigem Wetter kann es am Donnerstagnachmittag um die 10 Grad warm werden.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es war Sommer 2022. In der Genossenschaft Brasserie Lorraine, bekannt unter dem Namen Brass, wurde ein Konzert abgebrochen. Dies, nachdem Besuchende im Publikum sich unwohl fühlten. Zu diesem Unwohlsein sei es gekommen, weil Mitglieder der Band Frisuren und Kleidung anderer Kulturen trügen. Dieser Konzertabbruch sorgte für Aufsehen, nicht nur in Bern, sondern schweizweit. Die Diskussion um kulturelle Aneignung nahm hitzige Formen an. Und die Brass sah sich einer medialen Aufmerksamkeit ausgesetzt. Zu guter Letzt zeigte die junge SVP Schweiz die Genossenschaft wegen Rassendiskriminierung an. Das Regionalgericht Bern-Mittelland hat die Genossenschaft Brasserie Lorraine gestern freigesprochen. Rabe Info-Redakteurin Ursi Grimm war bei der Urteilsverkündigung mit dabei. Ursi, was bedeutet denn nun dieser Freispruch?
Also die Richterin hat die Brass freigesprochen, da das Unternehmensstrafrecht nicht angewandt werden konnte. Also konkret heißt das, in gewissen Fällen kann man ganze Unternehmen einer Straftat schuldig sprechen, doch im Zusammenhang mit Rassismus suchten die Ermittlungsbehörden nach der konkreten Person, die entschied, das Konzert abzusagen. Diese Person konnte man aber nicht ausfindig machen. Somit wurde die Brass zwar freigesprochen, aber um den Vorwurf des Rassismus ging es eigentlich gar nicht. Die Richterin erwähnte zu Beginn der Urteilsverkündung kurz, dass es nachvollziehbar sei, dass man Rücksicht auf dieses vorhin genannte Unwohlsein nehmen wolle. Dennoch habe man mit der Entscheidung, das Konzert abzubrechen, Rechte anderer eingeschränkt, eben die Rechte dieser Band. Die Richterin erwähnte, dass dies besonders heikel sei, wenn es aufgrund der Hautfarbe geschehe. Doch im Urteil spielte dies keine weitere Rolle.
Wieso konnte denn diese Person nicht ausfindig gemacht werden?
Das hängt mit der Organisationsweise der Brass zusammen. Als Angestellte hat man auch das Recht, die Aussage zu verweigern. Davon machten die Leute der Brass Gebrauch. Das ist zwar ihr Recht, doch das sorgte für Kritik. Man warf ihr dann auch mangelhafte Führungs- und Entscheidungsfindungsstrukturen vor. Der Staatsanwalt kritisierte auch, dass zum Beispiel Einsatzpläne nicht ausgehändigt wurden. Dies ging bis zum Vorwurf der Behinderung, der Aufklärung, der Straftat. Doch bei der Brass sind sämtliche Positionen, zum Beispiel in der Verwaltung, klar geregelt, aber es ist eben nicht öffentlich einsehbar, wer wann arbeitet. Dies dürfe man aber nicht so auslegen, dass die Brass schlecht organisiert sei.
Und wie reagierten denn die Kläger auf das Urteil?
Nun, Kläger war ja die junge SVP Schweiz. Vor Ort war unter anderem Nils Fichter, der Präsident der jungen SVP. Er ist sehr unzufrieden mit dem Urteil. Er hofft jetzt, dass die Staatsanwaltschaft das weiter verfolgt. Diese hat 10 Tage Zeit, um das Urteil anzufechten. Fichter kritisierte nach der Urteilsverkündung, dass die Justiz links und woke sei. Und er kritisierte diesen angeblichen Rassismus der Linken gegen Weiße, während Rassismus von rechts sofort bestraft würde.
Nun, das Thema Rassismus ist rund um diese Debatte um dieses abgesagte Konzert in der Brass untergegangen.
Ja, genau. Und ich finde, man kann sich sehr wohl darüber streiten, ob die Entscheidung, das Konzert abzubrechen, richtig war. Doch dass ausgerechnet die junge SVP die Antirassismus-Strafnorm für ihre Zwecke nutzt, ist doch eigentlich absurd. Ich habe deshalb Nora Riss von Human Rights gebeten, das einzuordnen. Sie koordiniert die Beratungsstellen für Rassismusopfer in der Schweiz. Ich habe sie gefragt, ob es in der Schweiz Rassismus gegen Weiße gibt. Sie sagt,
wenn man Weißsein ausschließlich auf diese stereotype westeuropäische Erscheinung bezieht, dann gibt es natürlich Formen des Rassismus, wie beispielsweise der Antisemitismus, von dem auch weiße Menschen in dem Sinne betroffen sind. Wenn man Weißsein aber so versteht, dass damit die Abwesenheit von Rassismus eigentlich gemeint ist, wie sie im Moment auch diskutiert wird oder wie Weißsein auch oft verstanden wird, dann gibt es keinen Rassismus gegen Weiße.
Und das führt sie weiter aus.
Weißsein in dem Sinne ist in der Schweiz ein Privileg. Bei Rassismus geht es hingegen um strukturelle Ungleichheit, darum, dass Menschen aufgrund von Kultur oder Religion oder Körper, von ihrem Aussehen, systematisch nicht denselben Zugang haben zu Bildung, Wohnraum oder ökonomischen Mitteln. Ich sehe in der Schweiz nicht, dass weiße Schweizer Männer systematisch keinen oder einen erschwerten Zugang hätten dazu. Die Diskussion um kulturelle Aneignung hat meiner Meinung nach auch nichts mit Rassismus gegen Weiße zu tun.
Und was sagt sie denn zum Versuch der jungen SVP, die Brass wegen Rassismus zu verklagen?
Nun, Nora Riss findet, man hätte mit der Diskussion um kulturelle Aneignung auch anders umgehen können, als das Konzert abzusagen. Aber zu den Absichten der jungen SVP äußert sie sich ganz klar, und zwar wie folgt.
Der jungen SVP ging es offensichtlich nur einmal um einen politischen Schauprozess, weil ihnen die Antirassismusstrafnorm schon lange ein Dorn im Auge ist. Sie schaffen damit nur Arbeit für die Strafverfolgungsbehörden, für ihre Medienaufmerksamkeit. Ich finde dieses Vorgehen polemisch.
Ja, so viel dazu. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Es hängt jetzt davon ab, ob die Staatsanwaltschaft das Urteil akzeptiert oder ob sie es anfechtet.
Vielen Dank, Ursi Grimm, für die Hintergründe.
Rabe Info.
Hier bei Rabe Info blicken wir nach Kosovo. Die Vetven-Dossier-Bewegung des amtierenden Ministerpräsidenten Albin Kurti machte das Rennen bei den Wahlen, jedoch ohne absolutes Mehr. Er wird eine Koalition bilden müssen. Die definitiven Ergebnisse der Parlamentswahlen liegen jedoch noch immer nicht vor. Gemäß dem kosovarischen Nachrichtenportal Koha sind heute über 70% der Stimmen ausgezählt. Weshalb sich die Auszählung in die Länge zieht und welche Rolle die Diaspora spielt, weiß Hilmi Gashi. Er sitzt für die Grüne Partei im Großen Gemeinderat Muri Gümlingen und arbeitet für die Gewerkschaft Unia. Für die Wahlen ist er in seine alte Heimat Kosovo gereist. Ein Beitrag von Ursi Grimm.
Die Stimmen von Diaspora sind noch nicht ausgezählt, weil diese zum ersten Mal, und das ist ein historischer Moment, in den Konsulaten und in der Botschaft abstimmen konnten. Und sehr viele Leute konnten auch per Post abstimmen. Und diese Stimmen werden dann in den Kosovo transportiert und dort ausgezählt.
Und auch die Stimmen aus dem Inland brauchen Zeit, um ausgezählt zu werden. In den Gemeinden des Kosovos kam es auch zu Unregelmäßigkeiten, versuchte Wahlfälschung, falsch ausgefüllte Wahlzettel und Cyberangriffe. In den Medien kursieren verschiedene Zahlen bezüglich der Stimmberechtigten und der Größe der Diaspora. Auch die Volkszählung der Statistikagentur des Kosovos vom Dezember 2024 kam zu keinem eindeutigen Ergebnis. Selbst über die Bevölkerung im Inland sind die Zahlen nicht vollständig, da manche aus der serbischen Minderheit die Zählung boykottierten. Die Diaspora sei sehr politisch, so Gashi.
Diese Verbindungen zum Land sind sehr wichtig. Einerseits, weil man familiäre Beziehungen hat, andererseits, weil man auch Investitionen getätigt hat, meistens in Familienbusinesses. Der dritte Aspekt ist, dass der politische Kampf für einen souveränen und prosperierenden Staat sehr stark auch von der Diaspora getragen wurde. Das heißt, die Diaspora fühlt sich auch verantwortlich für diesen Staat, damit er sich entwickelt.
Er spricht von zirkulärer Migration. Auch wer in der Schweiz gut situiert ist, könne sich vorstellen, im Kosovo wieder Fuß zu fassen und kandidiert somit für einen Sitz im Parlament. Von einem Parlamentarierlohn ließe es sich gut leben. Dies sei die erste von drei Gruppen der politisch aktiven Diaspora. Die zweite Gruppe engagiere sich politisch, auch wenn sie sich nicht für Wahlen aufstellen lasse.
Sie wollen, dass die Anliegen zum Beispiel der Diaspora der Schweiz auch in der kosovarischen Politik auf der Agenda gesetzt werden. Ich nehme das Beispiel von Sozialversicherungsabkommen. 2009 hat die Schweiz ein Sozialversicherungsabkommen, das die Rententransfer in den Kosovo verunmöglicht hat. Es brauchte 10 Jahre Engagement von hier, von der Gewerkschaft Unia, von verschiedenen Aktivistinnen, bis ein neues Abkommen entstanden ist. Und hier haben wir gesehen, dass diese zwischenstaatliche Abkommen auch einen Einfluss auf das Leben der Diaspora haben.
Die dritte Gruppe lasse sich von Parteien auf die Listen setzen, um durch ihre Berühmtheit sowie Erfahrung Stimmen in der Diaspora und im Inland sichern zu können.
Ich denke hier an den Vater von Granit Xhaka. Ich weiß nicht, ob er gewählt wird, aber natürlich durch seine Bekanntheit konnte die PDK, also die rechtsliberale Partei von Hashim Thaçi, eigentlich einen recht bekannte Persönlichkeit auf ihre Liste setzen.
Ragib Xhaka, der Vater des Schweizer Profifußballers Granit Xhaka, sagte zu seiner Kandidatur gegenüber SRF im 10 vor 10 vom 5. Februar,
ja, wir wollen im Parlament wegen in der Schweiz wohnen ungefähr 280.000 Albaner und Albanerinnen. Und jetzt will zwischen Kosovo und der Schweiz sein wie eine Brücke zusammenarbeiten. Wenn ich im Parlament von Kosovo bin, dann ich garantiere, jeder, der will investieren in Kosovo, das gibt keine Probleme.
Trotz Unregelmäßigkeiten zieht Gashi eine eher positive Bilanz der aktuellen Wahlen.
Ich kann mich erinnern, früher gab es viel mehr Beobachter, viel mehr Interventionen, viel mehr Polizei. Sogar KFOR war an Stimm- und Wahllokalen beim ersten Mal dabei. Man sieht es auch an der Stimmbeteiligung. Die Stimmbeteiligung war vergleichsweise tief. Aber das ist auch so quasi wie eine Normalität. Einige Leute sind nicht abstimmen gegangen, weil sie keinen Veränderungsbedarf sehen. Es gibt auch natürlich Leute, die aus Protest nicht gehen.
Es stelle sich eine gewisse Normalisierung ein. Die Wahlbeteiligung dieses Jahr habe um die 40% betragen. Bei den Wahlen vor 4 Jahren seien es etwa 48% gewesen.
Bei den ersten Wahlen, die von der OSZE damals organisiert wurden, waren es fast 90%. Das muss man sich vorstellen.
All diese Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen, da selbst die Erfassung der Bevölkerung nicht ganz reibungslos verläuft. Doch gemäß der Newsplattform kohab.net habe man bei den vergangenen Wahlen 21 Tage gebraucht, um die Stimmen auszuzählen. Jetzt ist man am 9. Tag der Wahl schon sehr weit, doch es fehlen nach wie vor die Zahlen der Diaspora.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe Info-Sendung vom Dienstag, den 18. Februar. Habt ihr Fragen, Feedback oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Diese Infosendung ist als Podcast auf der Webseite rabe.ch/info oder auf den Podcast-Apps nachzuhören. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio, Martin Schwarzwälder und Ursi Grimm. Die Wiederholung heute um 18 Uhr auf Radio Rabe. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.